Lass uns noch einmal beten. Herr, wir loben und preisen dich, beten deinen Namen an, denn du bist Gott, alleiniger Gott. Du hast alles geschaffen. Im Anfang hast du alles gemacht. Wir sind kein Zufallsprodukt, wir sind keine Laune der Natur, sondern wir sind deine Schöpfung. Und als solche preisen wir dich, als solche wollen wir für dich leben, als solche wollen wir dir auch dienen. Hab Dank dafür, dass wir dein Wort haben, um zu erkennen und lernen zu können, was du dir darunter vorstellst, wie wir dir dienen können. Hilf uns dabei, das in unserem eigenen Leben umzusetzen, hilf uns, das zu lernen. Und danke, dass du uns auch Vorbilder in der Schrift gegeben hast. Nebst deiner eigenen Person, Herr Jesus Christus, hast du Männer berufen in den Dienst und sie sind treu gewesen und haben das uns vor Augen gemalt, was es heißt, treue Diener Gottes zu sein. Mögest du uns heute ermutigen und stärken, dass wir eben solche treuen Diener werden, um deines Namens willen. Amen. Ja, ich habe, wie gesagt, diese Predigt betitelt mit dem Satz, mit der Frage, bist du ein Typ wie Tychikus? Ja, bist du ein Typ wie Tychikus? Nun, wer ist dieser Tychikus? Nun, er ist eine Person, die wir im Neuen Testament finden. Und dort wird er ganze 5-mal erwähnt. Ihr Lieben, jemand, der es 5-mal in die Heilige Schrift schafft, mit seinem Namen, der ist es gewiss wert, dass wir ihn betrachten, oder? Was denkt ihr? Auf jeden Fall. Kurz und zusammengefasst sei hier zunächst einmal vorausgeschickt, dass er ein Christ aus der Provinz Asia war, ein Freund und Begleiter des Apostel Paulus. Denn der Apostel Paulus, er stand im Dienst des Evangeliums, damit das Evangelium zu den Heiden gelangen würde. Nun, wenn ich dich heute Nachmittag frage, ob du ein Typ wie Tychikus bist, dann musst du selbstverständlich wissen, wer dieser Mann ist. Nun, wir werden sehen, dass dieser Tychikus ein geliebter Bruder, ein treuer Diener, ein demütiger Teamplayer, ein loyaler Bote, ein begabter Tröster und ein fähiger Vertreter war. Keine Angst, ihr müsst es jetzt nicht schon alles mitschreiben. Das könnt ihr noch nachträglich Punkt für Punkt nachholen. Aber diese wunderbare Person wollen wir uns einfach näher ansehen und letztlich Gott dafür danken, dass er solche Menschen immer wieder hat. Diese wunderbare Person wollen wir uns anschauen und bewerten, ob auch wir diesen Musterbeispiele dieses Mannes folgen können. Erstens war er ein geliebter Bruder. Und das könnt ihr nachlesen in Epheser Kapitel 6, dort in Vers 21 und auch im Kolosserbrief Kapitel 4, 7. Wir gehen da später noch direkt hin. Jetzt erstmal nur das vorausgeschickt. Aber im chronologisch betrachtet ersten Abschnitt, in dem Tychikus erwähnt wird, erscheint er als einer der Freunde des Apostel Paulus in der Apostelgeschichte in Kapitel 20 und Vers 4. Auch das schauen wir uns später noch an, gleich. Der Apostel befand sich zu jener Zeit, zum Ende der dritten Missionsreise, auf dem Rückweg, und zwar von Griechenland über Mazedonien, der Provinz Asia, um möglichst schnell und ungehindert nach Jerusalem zu reisen. Das war sein Reiseziel. Und ich lese es euch noch kurz vor. Da heißt es also in diesem Vers, es begleiteten ihn, das ist Paulus, aber nach der Provinz Asia, Sopater von Beröa, von den Thessalonichern, Aristarchus und Sekundus und Gaius von Derbe und Timotheus. Aus Asia aber Tychikus und Trophimus. Hier also die erste Erwähnung dieses Namens, dieses Mannes Tychikus. In der Apostelgeschichte Kapitel 20, ungefähr in dem Jahr 56 nach Christus. Nun, diese Reise des Paulus war die letzte, der er vor seiner ersten Verhaftung und Inhaftierung unternahm. Sowohl Paulus selbst als auch seine Freunde waren sich sehr wohl bewusst, dass diese Reise von besonderer Bedeutung war. In Apostelgeschichte 20, Vers 22 und 23 sagt er: Und siehe, jetzt reise ich Paulus, gebunden im Geist nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort begegnen wird, außer dass der Heilige Geist von Stadt zu Stadt Zeugnis gibt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Und genau so kam es auch. Aber es gab noch einen weiteren Grund, der dieser Reise eine besondere Bedeutung verlieh. Paulus und seine Freunde führten nämlich eine ganze Menge Geld mit sich. Es war das Geld, das sie zuvor auf den Reisen von den Gemeinden der Heiden für die arme und notleidende Gemeinde in Jerusalem gesammelt hatten. Paulus sagte dazu später in Apostelgeschichte 24 und Vers 17: Ich bin nach vielen Jahren gekommen, um Almosen für mein Volk und Opfer zu bringen. Und in Bezug auf gerade diese Gaben. Nun, bei dieser wichtigen Reise ist also dieser Tychikus mit von der Partie. Dieser Tychikus war, wie Paulus es rund 5 Jahre später zweimal aus der ersten Gefangenschaft des Paulus in Rom betont, ein geliebter Bruder. Das ist der erste Punkt. Er ist ein geliebter Bruder. Und das lesen wir dort in Epheser 6, 21, Kolosser 4, 7. Und dies sagt Paulus, nachdem er Tychikus noch besser kennengelernt hatte. Also 5 Jahre nach dieser Reise zurück nach Jerusalem schreibt er das an die Epheser und an die Kolosser. Tychikus hatte sich also nicht von Paulus getrennt, weil dieser gefangen oder weggesperrt wurde, sondern er diente ihm vielmehr. Geliebter Bruder ist ein Ausdruck, der Tychikus als einen wahren Christen identifiziert. Geliebter Bruder, das wird an diesen beiden Stellen deutlich, ist ein Ausdruck der Zuneigung. In diesen beiden Textstellen ist mit Bruder nicht nur ein Mensch gemeint, der sich mit jemandem freundschaftlich oder national verbunden wusste. Wisst ihr, die Juden tun das heute auch. Mein Bruder ist mein Nachbar. Ja? Juden bezeichnen sich untereinander Brüder, sind Brüder. Nein, hier ist es mehr als das. Hier wird Bruder im Sinne eines familiären Verwandtschaftsverhältnisses zu einer anderen Person benutzt, zu einer Person, die von denselben Elternteil stammt. Paulus bezeichnet Tychikus damit als einen geistlichen Bruder, weil er wusste, dass Tychikus und er denselben himmlischen Vater besaßen. Nun trifft das auch auf dich zu. Kannst du als Kind Gottes das Vater unser im Himmel beten? Nun, ein solcher Bruder ist und wird geliebt. Tychikus war der geliebte Bruder und somit dem Empfänger der Briefe wohlbekannt. Agapetos Adelphos, der geliebte Bruder, und zwar in dem Herrn, der geliebte Bruder, schreibt Paulus. Als Christ wirst du zur Sohnschaft berufen. Gott hat dich in Liebe vorherbestimmt, zur Sohnschaft für sich selbst, durch Jesus Christus. Könnt ihr nachlesen in Epheser Kapitel 1, die Verse 4 und 5. Und als solche, die wir geheiligt werden, zusammen mit demjenigen, der uns heiligt, stammen wir vom Vater. So sagt es uns der Schreiber des Hebräerbriefes. Wir sind alle von einem, sagt er in Hebräer 2, Vers 11. Aus diesem Grund schämt er, das ist Jesus, sich auch nicht, uns, was? Brüder zu nennen. Wir sind Geliebte des Herrn. Und aus diesem Grund lieben wir auch einander. Und zwar haben wir auch gelernt, er hat uns zuerst geliebt. Wir lieben nicht, weil wir so toll sind, sondern weil er uns zuerst geliebt hat. Und der Apostel Johannes sagt genau das. dass auch darin unsere Gewissheit des Heils liegt. Wenn du ein geliebter Bruder bist, sagt er, wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Willst du Heilsgewissheit, die Gewissheit deines Heils, dann frage dich, wie stehst du zu den Brüdern? Wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat, sagt Johannes. Darin haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Und auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. So ein Mensch war dieser Tychikus. Er liebte und war geliebt. Und er wurde geliebt, er war bereit, sein Leben für die Brüder zu lassen. Das sehen wir aus seiner Bereitschaft zum Dienst. Dieser Dienst war ein gefährlicher Dienst. Es beinhaltete für ihn sehr viel Reisetätigkeit. Aber er zählte zu den geretteten Söhnen Gottes und war deshalb Teil der geliebten Bruderschaft, der geistlichen Familie Gottes. Das steht hinter diesem Begriff. Aber er war auch das, was von einem geliebten Bruder erwartet wird. Zweitens, er war ein treuer Diener. Und das auch findet ihr genau in diesen Bibelstellen in Epheser 6, 21 und Kolosser 4, 7. Und seine Beschreibung wird jetzt präziser und die Unterscheidung zu übrigen Menschen wird immer deutlicher. Er war ein geliebter Bruder und treuer Diakonos im Herrn. Lass mich dazu ein paar Hintergrundinformationen geben. Ihr denkt, ja, ist alles klar. Nun, im griechischen Denken war das Dienen etwas Minderwertiges. All diese Dinge im Leben des Tychikus spielen sich im Umfeld griechisch geprägter Kulturen ab. In Platos verfassten Werk Gorgias kommt zum Ausdruck, dass das Dienen eines Mannes nicht seiner Würde entspricht, sondern vielmehr das Herrschen. Ein Diener? Das passt nicht in die griechische Kultur. Gorgias, der auch als umherziehender Wanderprediger bekannt war oder auch als ein Sophist bezeichnet wurde, soll das Denken der Griechen mit einer einzigen Frage auf den Punkt gebracht haben. Er fragt nämlich, die Frage lautet: Wie könnte denn ein Mensch glücklich sein, der irgendeinem anderen dienen muss? Nun, auch bei Plato erkennt man genau diese Haltung gegenüber dem Dienen, und zwar daran, dass er den Dienenden als einen verächtlichen Schmeichler betrachtete. Das Dienen hatte für den Griechen nur dann Bedeutung, wenn es im Sinne und im Wohl für den Staat war, sonst nicht. Ansonsten stand für den Griechen als das Lebensziel die vollkommene Entfaltung der einzelnen Persönlichkeit im Vordergrund. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Ist das nicht unser Leben, unser Denken, unsere Kultur? Ich muss mich selbst verwirklichen, ich muss mich entfalten. Das haben die Griechen auch schon so gesagt. Den Menschen in der Antike blieb mit dieser Einstellung und diesem Denken der Sinn für den Dienst am anderen völlig verschlossen. Gorgias meinte aus diesem Grund, dass der rechte Mensch nur den eigenen Begierden mit Tapferkeit und Klugheit dienen dürfe. Und im Judentum verhielt sich das ganz anders. Sie hatten ein viel weiteres Verständnis für den Sinn des Dienens. Die Juden betrachteten das Dienen nicht als etwas Unwürdiges, sondern sahen darin eine Ausdrucksform des Verhältnisses vom Sklaven zum Herrn oder seinen Herrn, der Sklave zu seinem Herrn. Und mit diesem Denken hatten sie also überhaupt keine Probleme, dass etwa jemand ein Sklave eines Herrn war. Denn die Herren oder diese Herren dieser Sklaven versorgten ihre Sklaven gut. Schließlich galt das genauso für das Verhältnis zwischen Gott und Mensch oder Mensch und Gott. Und ihr Lieben, dass die Juden so dachten, das verwundert uns nicht. Denn Jahwe selbst berief Israel, sein Volk, zum Dienst für sich selbst aus der Sklaverei der Ägypter. Hört einmal, was Jahwe zu Mose sagt. In 2. Mose 3, Vers 12 sagt er zu Mose: Ich will mit dir sein. Und dies soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, so werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Und genau dies sollte Mose dem Pharao verkündigen. Da heißt es, so spricht Jahwe, Israel ist mein erstgeborener Sohn. 2. Mose 4, Verse 22 und 23. Darum sage ich dir, lass meinen Sohn, und damit meint er Israel, ziehen, damit er mir dient. Wenn du dich aber weigerst, lieber Pharao, ihn ziehen zu lassen, so siehe, so werde ich deinen eigenen erstgeborenen Sohn umbringen. Nun, fortan ging es im Ratschluss der Schrift gemäß Gottes Ratschluss darum, dass dieses Volk und seine Kinder Jahwe dienen sollten. Ein trauriges Ende stellt deshalb das Ende des sogenannten Tanach des Alten Testaments dar. Als die Israeliten sich von dieser Dienstberufung distanzierten und meinten, es sei umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es, uns seine Ordnung zu halten und vor Jahwe der Herrscher in Trauer einherzugehen? Erinnert ihr euch? Maleachi Kapitel 3 und Vers 14. Es blieb nur ein kleiner Überrest. Jahwe treu. Und als Jahwe solchen Treuen Mut machte und das Gericht über die Untreuen aussprach, sagte er, und sie, das sind die Treuen, werden von mir, spricht Jahwe, der Herrscher, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden an dem Tag, den ich bereiten werde. Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Maleachi 3, Verse 17 und 18. Ihr Lieben, das Gericht wird kommen. Und nicht zuletzt, weil die Juden ihren Messias verstießen und ihm nicht dienten. Heute ist deshalb die Gemeinde, die von Gott berufene Dienstgemeinschaft, ein lebendiger und Gottes strategischer Organismus als Licht und zum Heil der Nationen und zur Ehre seines Namens. Und deshalb heißt es, dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes, in 1. Petrus 4, Vers 10. Aber wir dienen nicht nur einander, sondern haben laut 2. Korinther, Kapitel 5 und Vers 18, den Dienst der Versöhnung empfangen. Wir rufen nämlich die Menschen auf, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sind das Licht der Nation. Und durch diesen Dienst konnten wir und auch die Thessalonicher das Evangelium begreifen. Erinnert ihr euch? Und es wurde von ihnen bekannt, wie sie sich von ihren Götzen zu Gott bekehrt hatten, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. 1. Thessalonicher 1, 9. Ihr Lieben, das Dienen ist eine ewige Berufung. Und so heißt es selbst noch in Offenbarung 22 und Vers 3, während die geliebte Braut im ewigen Gottesreich ist und wir vereint sind mit allen Heiligen aller Zeiten, da heißt es, und es wird keinen Fluch mehr geben. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, nämlich in dieser neuen Stadt, in dem himmlischen Jerusalem. Und seine Sklaven werden ihm dienen. Tatsächlich, die Begrifflichkeit Sklave gibt es dort im ewigen Zustand. Aber das ist ein gutes Sklaventum, ein gutes Verhältnis. Wir werden ihm dienen. Gleichzeitig, wenn wir ein paar Verse weiterlesen, werden wir zusammen mit ihm regieren. Nun, so ein treuer Diener, der Begriff, worum es im Leben ging, war der geliebte Bruder und Tychikus. Treu erwies er sich, weil wir haben 5-mal Zeugnis von diesem Mann. Und es begann auf der 3. Missionsreise und sein Name wird immer noch erwähnt im 2. Timotheusbrief. Und das ist der letzte Brief des Apostel Paulus vor seinem Tod im Jahre 67, 68. Und dort finden wir Tychikus noch immer als einen treuen Diener. Ich komme gleich noch dazu. Und er blieb es immer. Indem er dem Apostel Paulus willig mit seinen Kräften zur Verfügung stand, als dieser seinen Dienst so sehr benötigte. Paulus beschreibt diesen Tychikus mit dankbaren Herzen auf diese Weise. Und zwar zunächst in der ersten Gefangenschaft in Rom und der Gemeinde in Ephesus und Kolosse war dies wohl bekannt. Denn dort schickte er diesen Mann hin als ein Diener zur Überbringung der Briefe des Epheserbriefes und des Kolosserbriefes, als auch den Philemonbrief in Begleitung von Onesimus. Tychikus war treu. Er war ein geliebter Bruder, er war ein treuer Diener und drittens, er war ein demütiger Teamplayer. Ich habe geguckt, in Duden, Teamplayer akzeptiert, darf Borchmann auch als Punkt verwenden, Teamplayer. Tychikus war kein Einzelgänger. Er war kein isolierter Höhlenmensch. Irgend so ein Mönch, der sich da sonst wie mit einer Kutte rumläuft und Bier braut im Hinterhof. Nein, 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 nein. Er hielt sich auch nicht in berüchtigter Gesellschaft auf, sondern jetzt lesen wir bewusst, und das dürft ihr jetzt aufschlagen, auch Apostelgeschichte 20 und Vers 4, er hielt sich ganz bewusst in einer heiligen Gesellschaft auf. Da heißt es in Apostelgeschichte 20 und Vers 4, es begleiteten ihn aber bis nach der Provinz Asia Sopater von Beröa. Nun, die Beröa kennen wir noch aus der zweiten Missionsreise des Apostel Paulus, dort im äußersten Westen Mazedoniens, obwohl Mazedonien ging zu der Zeit noch weiter bis ans Meer fast. Aber Sopater von Beröa muss durch seinen Dienst zum Glauben gekommen sein. Wir wissen sonst weiter nichts über Sopater. Von den Thessalonichern, aus der Gemeinde, die uns so gut bekannt ist, gab es Aristarchus, ein Mann, der mit Paulus sogar in die Gefangenschaft ging. Aristarchus und Sekundus. Und das ist, ihr Lieben, nicht der Pünktliche, weil er auf die Sekunde genau war, sondern im Lateinischen heißt es, er war der Zweite. Vielleicht war Aristarchus der Erste und Sekundus ist der Zweite gewesen. Und er war mit der zufrieden, aber er war ein treuer Diener Gottes. Und dann führt hier Lukas noch die weiteren Begleiter an und sagt, und Gaius von Derbe. Und Gaius ist so ein Name, der kommt so häufig vor wie Daniel, würde ich mal sagen. Ja, Daniel Westermann, Daniel Zamorano, Daniel Urban. Wir haben also so viele Daniels. Aber Gaius war einer der 18 bekannten Namen in der damaligen Welt und er kommt so häufig vor. Wir wissen sonst nicht sehr viel über ihn, aber er kommt aus Derbe in dem Dienst des Paulus, möglicherweise damals auf der ersten oder zweiten Missionsreise zum Glauben gekommen. Und danach führt er Timotheus an in dem Vers. Timotheus ist uns mittlerweile sehr wohl bekannt, aus Lystra gleich nebenan, bei Derbe um die Ecke, aus der sogenannten römischen Provinz Galatiens oder der Landschaft Lykaoniens. Und dann war aus Asia Tychikus. Wir wissen, woher er kommt, aus Asien. Aha, also aus China oder Japan. Nein, das ist nicht damit gemeint, sondern hier ist die Provinz Asia gemeint. Und wenn ihr das einmal euch vor Augen stellt, ihr habt Griechenland auf der linken Seite, ihr habt die Türkei auf der rechten Seite, in der Mitte ist das Ägäische Meer und an der Küste, an der Westküste dieser Türkei, der heutigen Türkei, befindet sich dort Ephesus und die Städte, die zu der Provinz Asia gehören. Und dann ist noch ein Trophimus, der wahrscheinlich viele Trophäen nach Hause brachte. Nun, Trophimus ist auch ein treuer Begleiter des Herrn, des Paulus und des Herrn auch. Er hat dem Paulus gedient. Und eines letzten Briefes wird gesagt, dass er zurückgelassen wird, krank von Paulus und Milet. Sie beide, Trophimus und Tychikus, kamen eben aus dieser Provinz Asia. Ein paar Jahre später, in Kolosser 4,9, lesen wir außerdem von der Begleitung des Onesimus. Nun, ich kann nicht alle Personen aufführen. Onesimus war der weggelaufene Sklave des Philemon. Philemon, dieser reichere Herr, der vermutlich die Gemeinde in Kolosse beherbergte, nachdem Epaphras sie dort gegründet hatte. Aber Onesimus war weggelaufen nach Rom und kam unter dem Dienst des Paulus zum Glauben. Und es kam, Paulus bekannt, woher er kam. Und Tychikus begleitet diesen Onesimus zurück zu seinem Herrn nach Kolosse. Und Paulus plant in dieser Zeit, während der ersten Gefangenschaft im Jahre 61 vielleicht bis 63 oder einige sagen 60 bis 62, die Gefangenschaft dauerte 2 Jahre, das zeigt uns der Apostel, der Schreiber der Apostelgeschichte Lukas, dass er 2 Jahre in einem Hausarrest war in der Apostelgeschichte dort im letzten Kapitel. Aber er hat vor, nach Kolosse zu gehen, zu dem Mann, der Besitzer von Onesimus war. Nun, es kannten zudem noch viele andere prominente Diener Gottes diesen Mann. Aber dies sind nur die Reisebegleiter, die hier uns beim ersten Mal gleich vorgelegt werden. Tychikus befand sich entweder in der Gesellschaft dieser begleitenden Freunde des Apostel Paulus, alles dem Dienst ergebende Männer, oder er befand sich inmitten der Gemeinde Jesu. So ein Mann war er. Das waren keine Urlaubsreisen, sondern das waren Reisen im Dienste des Apostels. Nun, einige dieser Männer, mit denen Tychikus reiste, sind uns vielleicht auch gar nicht so bekannt. Es gibt nur wenige Hinweise auf sie oder gar keine. Andere wieder wissen wir, dass sie treue Männer waren und sie stehen in einem positiven Licht. Sie sind alle hervorragende Diener Gottes. Und in der Kolosserstelle, in der Tychikus positiv hervorgehoben wird, schreibt Paulus: Alles, was mich betrifft, wird euch Tychikus mitteilen, der geliebte Bruder, der treue Diener und Mitknecht oder Mitsklave im Herrn. Ich habe gesagt, er ist ein Teamplayer. Paulus betont hier seine Demut, indem er ihn ein Mitsklaven nennt. Ein Sklave, wie ihr wisst, hatte zu der Zeit keine eigenen Rechte. Seine Rechte lagen bei seinem Herrn. Ein Sklave des Herrn hat keine eigene Agenda, so wie heute auch. Wir als Sklaven Jesu Christi haben keine eigene Agenda, sondern wir tun, was der Herr sagt, und als Sklaven unterwerfen wir uns seinen Absichten und seinen Plänen. Genau das tat Tychikus. Und mit der griechischen Vorsilbe syn, also mit, betont Paulus die Tatsache, dass er selbst als auch die anderen Gefährten des Paulus diese Sicht des demütigen Sklavenseins bejahte und lebte. Er erlebte diese Sachen. Wir sind in der Tat Sklaven des Herrn. Wir waren einst, was? Sklaven der Sünde. Aber wir sind jetzt Sklaven des lebendigen Gottes. Unter der Herrschaft seines geliebten Sohnes, des Herrn Jesus Christus. Seht ihr, Tychikus reiht sich einfach da ein. Und deshalb sagt niemand anderes als der Apostel Paulus, das ist ein Mitsklave, das ist ein geliebter Bruder, das ist ein treuer Diener, das ist ein Mitsklave. Er war auf einem Team. Und dieses Team, es war interessant, als ich dieses Wort erforschte, Mitsklave, das erweitert sich noch um etwas Vielfaches. Und zwar auf die unsichtbare Welt. Und ihr dürft mal eure Bibel öffnen in Offenbarung Kapitel 19 und Vers 10. Dort berichtet der Apostel Johannes von dem, was er sieht, was ihm gezeigt wird. Und er sieht dort das Hochzeitsmahl des Lammes, das kommt. Und da heißt es in Vers 10, nachdem er das alles gesehen hat, Offenbarung 19, Vers 10, und ich fiel vor seinen Füßen nieder, nämlich vor dem Engel, der ihm das gezeigt hatte, um ihn anzubeten. Und er sprach zu mir: Sieh dich vor, tu es nicht, ich bin dein Mitsklave und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist und der Weissagung. Und dann in Offenbarung 22 und Vers 9 noch einmal. Da hat der Johannes den Einblick in das neue Jerusalem, in die Stadt des neuen himmlischen Jerusalems. Und der Engel begegnet ihm und da heißt es, ich lese von 22, Vers 8, und ich, Johannes, bin es, der diese Dinge gesehen hat und gehört hat. Und als ich es gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Und er sprach zu mir: Sieh dich vor, tu es nicht, denn ich bin dein Mitsklave und der deiner Brüder, der Propheten und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren. Bete Gott an. Seht ihr, Tychikus war ein demütiger Teamplayer. Und was für ein wunderbares Team, das nicht nur aus Menschen bestand, sondern wir haben ein Team, das durch Engel ergänzt wird. Und wie wir aus dem Buch des Hebräerbriefes wissen, sind Engel dienstbare Geister Gottes. Und sie dienen uns, sie sind unsere Teamplayer, sie sind auf unserer Seite. Welch eine Ermutigung! Und so war dieser Tychikus ein Mann, der auf einem wunderbaren Team war und blieb. Nun, das alles zu begreifen, ist äußerst kostbar und notwendig, in der Nachfolge ein Sklave zu sein. Wenn du immer noch denkst, dass Jesus Christus dir als ein Gott zur Erfüllung deiner Wünsche zur Verfügung steht, dann hast du die Botschaft des Evangeliums nicht verstanden. Es ist andersrum. Du stehst ihm zur Verfügung, was er will. Das ist interessant, nicht das, was du willst. Du folgst ihm willig, mit der Bereitschaft, für ihn zu leiden oder gar zu sterben, wenn unser Herr es für richtig erachtet. Du folgst ihm willig, im täglichen Gehorsam deinen eigenen Wünschen und Lüsten zu sterben. Du folgst und dienst ihm. Tüchiges war genauso ein Mann. Und das stellte kein Geringerer fest als Paulus, der berufene Apostel des Herrn Jesus Christus. Tychikus also als demütiger Teamplayer. Oh, das ist heute eine seltene Erscheinung. Und davon gab es auch zu jener Zeit nicht viele. Paulus schrieb fast zeitgleich, etwas später schrieb er den Philipperbrief. Philipperbrief ist der letzte der Gefangenschaftsbriefe, zeitlich gesehen. Er sagte von den anderen Dienern, die nicht das Anliegen der Gemeinde für das Anliegen der Gemeinde sorgten, dass sie alle das Ihre suchen, nicht das, was Christi ist. Oh, ihr Lieben, das haben wir so oft erlebt, dass Menschen nur das Ihre suchen. Und sie schwimmen in der Gemeinde ein bisschen mit. Und wenn ihnen das nicht mehr passt, wenn ihre Wünsche nicht erfüllt werden, dann bleiben sie einfach weg. Als wäre das irgendwie ein Buffet, wo man nehmen und lassen kann, was man will. Die Gemeinde ist nicht das. Die Gemeinde besteht aus Menschen, die sich demütig dem Herrn unterordnen. Und Tychikus war so einer, der das tat. Er war ein demütiger Teamplayer. Und viertens, zudem war er ein loyaler Bote. Viertens, ein loyaler Bote. Nun lasst uns Epheser 6 noch einmal lesen. Vers 21 und Vers 22 und achte darauf, was seine Aufgabe war. Da heißt es: Damit aber auch ihr wisst, Epheser 6, 21, es ist schön, die Bibel rauschen zu hören und blättern zu hören. Das gefällt mir. Damit aber auch ihr wisst, wie es mir geht und was ich tue, wird euch Tychikus alles mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener im Herrn, den ich eben darum zu euch gesandt habe, dass ihr erfahrt, wie es um uns steht und dass er eure Herzen tröste. Er ist ein loyaler Bote. Ist euch das aufgefallen? Er sagt in Vers 21, will Paulus, dass die Epheser, und wir gehen davon aus, dass der Epheserbrief nicht nur ein Brief nach Ephesus war, sondern dass er auch weitergegeben wurde, ähnlich wie der Brief an die Kolosser, der nach Laodicea ging, und sie diese Briefe austauschen und wir diese Briefe heute haben. Nun, in Vers 21 sagt er, ihr sollt erfahren, wie es mir geht. Und weiter in Vers 22 steht, damit ihr erfahrt, wie es um uns steht. Paulus hat nicht gesagt, ihr müsst alles wissen, was mich betrifft, sondern wie es uns. Paulus war nicht allein dort in dieser Haft in Rom. Er hatte Mitgefangene, er hatte Geschwister an seiner Seite, die ihm dienten. Wir erinnern uns, er war in einer Gefangenschaft, in der er relative Freiheit hatte, Dinge zu tun. Er war angekettet an römischen Soldaten, aber war auf Freunde angewiesen. Sie mussten ihn versorgen, sonst ging es ihm schlecht. Aber Paulus wurde versorgt. Und er hatte Interesse daran, dass seine Freunde, seine Beter, seine im Herzen Verbundenen erfuhren, wie es ihm ging. Zum einen ist er der Überbringer dieses Schreibens, dieses Rundschreibens an die Epheser. Zum anderen ist er Überbringer davon, wie es Paulus und wie es den Mitgefangenen in Rom und vermutlich sogar der Gemeinde in Rom ging. Kolosser 4 sagt, alles, was mich betrifft, wird euch Tychikus mitteilen. Alles. Seht ihr, wie vertraut dieser Mann mit Paulus gewesen sein muss? Jemand, der alles weitergeben kann, was diesen Mann betrifft? Alle Einzelheiten, alle Gefühle, alles Denken. Hier ist ein absolut geeigneter und fähiger Mann, der als nicht nur als ein Postbote geht, sondern ein Mann, der wichtige Botschaften übermittelt. Oh ja, es war eine sehr vertrauenswürdige Angelegenheit, den Epheserbrief, den Kolosserbrief und in diesem Zuge auch den Philemonbrief weiterzugeben und gleichzeitig Onesimus an der Seite zu haben, um den er sich wahrscheinlich nicht sorgte, dass er wegläuft, denn dieser war zum Glauben gekommen. Und dann heißt es da in Kolosser 4, Vers 8, den habe ich deshalb zu euch gesandt, damit er erfährt, wie es bei euch steht. Ha! Seht ihr was? Jetzt wendet sich das Blatt. Paulus wollte nicht nur, dass die Epheser wussten, was in Paulus vorgeht und was in den Gefangenen in Rom passiert, sondern den habe ich eben deshalb zu euch gesandt, damit er erfährt, wie es bei euch steht. Paulus war neugierig. Er wollte wissen, was machen die Gemeinden? Was passiert mit diesen Gemeinden? Und Paulus war sehr interessiert daran, diese Gemeinden wieder zu besuchen. Wir erinnern uns, in Apostelgeschichte 20 ruft Paulus auf dieser dritten Missionsreise die Ältesten von Ephesus zu sich, weil er wollte nicht nach Ephesus gehen, sondern er ruft sie zu sich und er verabschiedet sich von ihnen und er denkt, er würde sie nie wiedersehen. Paulus war falsch. Er hat sich geirrt. Er hat eine falsche Erwartung. Nun, das ist kein Fehler der Bibel. Er hatte das antizipiert, dass er nicht wiederkommen würde, aber Gott gab Gnade, dass er nochmals dort vorbeikommt. Dort in Philemon Vers 22 sehen wir, dass in Kolosse für ihn etwas vorbereitet werden sollte, eine Herberge. Philemon sollte eine Herberge vorbereiten für ihn. Er war in der guten Erwartung in der ersten Gefangenschaft, dass er freigelassen werden würde und dass er dann kommen könnte. Und so war es. Paulus wurde in dieser ersten römischen Gefangenschaft für 2 Jahre dort gehalten und wurde wieder freigelassen. Sein loyaler Bote ging ihm voraus, bereitete den Boden vor, erkundigte sich, wie es den Ephesern ging, erging und er brachte die Botschaft von Paulus bis ins Detail. Er war ein wirklich wunderbarer Bote. Und er war fünftens ein begnadigter Tröster. Er war ein begnadigter Tröster. Epheser 6, 22, in dieser Stelle aus der Gefangenschaft, aus der ersten Gefangenschaft, schreibt er, den ich eben darum zu euch gesandt habe, dass ihr erfahrt, wie es um uns steht und dass er euch tröste. Und ihr Lieben, Trost eines Kindes Gottes, das ist nicht irgendwas vermutetes. Oh, das wird schon sicherlich wieder alles gut werden. Macht euch keine Sorgen, ist alles in Ordnung. Nein, das war fundiertes biblische Unterweisung, die hier Tychikus der Gemeinde in Ephesus weitergeben durfte. Und er hat sicherlich gesagt, ihr Lieben, Paulus erwartet, dass er wieder freigelassen wird. Aber wenn es nicht der Fall ist, macht euch keine Sorgen. Gott macht alles richtig. Und er hat die biblische Grundlage dazu benutzt, um seine Zuhörer zu trösten. Und er hat ihnen sicherlich von Jesus Christus erzählt, denn das ist der Inhalt unserer Botschaft. Er ist unser Tröster schlechthin. Er ist der Trost des Volkes Israels. Wir erinnern uns, Simeon wartete auf den Trost Israels. Und er erklärte sicherlich biblische Wahrheiten. Ermutigte sie, erinnerte sie an die Wahrheit. Nicht irgendwie nur aus dem Bauch, wird schon alles gut, ist nicht so schlimm, schwamm drüber und aus menschlicher Perspektive, sondern immer ein Trost aus göttlicher Perspektive. Kolosser 4 und 8, Verse 8 und 9 sehen wir diesen Trost noch einmal. Den ich eben deshalb zu euch gesandt habe, damit er erfährt, wie es bei euch steht und damit er eure Herzen tröstet. Tychikus war ein Tröster, zusammen mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder. Noch ein geliebter Bruder, noch ein Kind Gottes. Der einer, der euren ist, sagte er den Kolossern, sie werden euch alles mitteilen, was hier vorgeht. Welch wunderbarer Mann, den Gott befähigt hat, so zu sein, wie er ist und wie er war. Sechstens, er war ein fähiger Vertreter. Und dazu müssen wir ein bisschen von der Geschichte verstehen. Ich habe euch gesagt, Paulus in seiner ersten Gefangenschaft in den Jahren 60 bis 62, vielleicht bis 63, schreibt die Gefangenschaftsbriefe, den Epheser, den Kolosser und den Philemonbrief und etwas später aber auch aus der ersten Gefangenschaft den Philipperbrief. Er wird freigelassen. Er wird freigelassen und er macht sich auf den Weg. Und wo geht er hin? Wir vermuten, und das lässt sich aus der Schrift ableiten, dass er nach Kolosse geht. Und der einzige Weg, der nach Kolosse führt, ist über Ephesus, die er sicherlich auf dem Rückweg auch besucht hat. Und wo er auch Timotheus lässt. Wir sehen, dass er nach Mazedonien geht und von dort schreibt er auch den ersten Timotheusbrief und den Titusbrief. Und von dort aus reist er weiter, vermutlich von dort aus nach Kreta. Und ihr wisst, Titus war auf Kreta aktiv und Paulus ließ ihn dort auf Kreta. Außer biblische Zeugen sagen uns, dass Paulus danach nach Spanien ging, denn das war sein Ziel, sein Reiseziel, bevor er dann nach Rom geht und im Jahre 67 oder 68 den Märtyrertod stirbt. Nun, Timotheus wird wo erwähnt? Er wird in den ersten Gefangenschaftsbriefen erwähnt, in dem Epheserbrief, in dem Kolosserbrief. Und er wird im Titusbrief, so wie dem zweiten Timotheusbrief. Und der ist der letzte Brief aus Rom. Tychikus ist also am Ende dem Apostel Paulus treu? Nun, er ist ein fähiger Vertreter. Warum sage ich das? Schlagt bitte eure Bibeln auf. Der Brief, der zuerst geschrieben wurde, ist Titus. Titus 3. Manchmal nicht so leicht zu finden. Da ein sehr kurzer, kleiner Brief. Nach dem Pastoral, gehört zu den Pastoralbriefen. So nennt man diese Briefe seit dem 18. Jahrhundert. Pastoralbriefe. In Titus 3 und Vers 12, da schreibt Paulus dem Titus: Wenn ich Artemas zu dir senden werde oder Tychikus, so beeile dich, zu mir nach Nikopolis zu kommen, denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern. Ich denke, dass Paulus auf seiner Rückreise von Kreta auf dem Weg Richtung Rom oder Spanien vielmehr, dass er dort überwinterte. Nikopolis befindet sich auf dem Festland Griechenlands. Wenn ihr euch Griechenland vorstellt, dann seht ihr im südlichen Teil die Peloponnes. Das ist diese Halbinsel, auf der auch Korinth ist. Und etwas nördlich davon, an der Küste, findet ihr eine Stadt, die ist Nikopolis. Sehr geeignet zum Überwintern, ein gutes Klima. Dort wollte er überwintern und er bat Titus, beeile dich, zu mir zu kommen. Und als Vertreter wollte er wen senden? Entweder Artemas oder Tychikus. Was mir deutlich zeigt, was für ein fähiger Vertreter oder welche fähige Stärkung dieser Tychikus sein würde für den Dienst dort auf Kreta. Nun, der wenig später, ein paar Jahre später, geschriebene zweite Timotheusbrief zeigt uns Tychikus als Gesandter nach Ephesus. Wir erinnern uns, Timotheus blieb im Ephesus. Zweiten Timotheus dürft ihr aufschlagen. Ihr braucht nur einen Brief zurückgehen. Zweiten Timotheus, Kapitel 4 und Vers 12. Eine dringliche Botschaft. In Vers 9 sagt Paulus zu Timotheus, beeile dich, zu mir zu kommen. Paulus sitzt in der Gefangenschaft. Er weiß, sein Tod ist ihm vor Augen. Er hat seinen Lauf vollendet und er weiß, er möchte sein geliebtes Kind im Glauben bei sich haben. Und dort heißt es in 2. Timotheus 4, Vers 9, beeile dich, bald zu mir zu kommen. Und dann in Vers 12 sagt er, Tychikus habe ich nach Ephesus gesandt. Seht ihr, während Timotheus auf dem Weg sich machte und nach Rom ging, blieb Tychikus bei den Ephesern, zusammen mit Priska und Aquila, die auch dort waren zu der Zeit. Ein Mann, der durchaus Fähigkeiten besaß. Nicht nur Botendienste übernahm, nicht nur ein Postbote war, sondern ein treuer, geliebter Diener, ein demütiger Teamplayer, der den Herrn Jesus Christus gedient hat und damit auch seinem Sklaven Paulus. Nun, wir alle brauchen solche Vorbilder. Und ich weiß, es ist vielleicht für euch ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, wenn ihr mit den geografischen Gegebenheiten und der Historie oder der Geschichte nicht bekannt seid. Das ist schwierig zu nachzuvollziehen. Ich kann euch ja nur eins sagen. Es ist eine Riesenfreude, das zu beobachten, wie diese Namen auf einmal Bedeutung bekommen. Aber über all dem wollen wir eine Person nicht vergessen. Unser ultimatives Vorbild, das ist der Herr Jesus Christus. Jesus ist unser ultimatives Vorbild. Er ist unser geliebter Bruder. Er ist der treue Diener, der so wie Mose Mose war über seinem ganzen Haus treu, sagt der Hebräerbriefschreiber in Kapitel 3. Christus aber als Sohn über sein eigenes Haus, und sein Haus, das sind wir. Der Jesus Christus war treu, er war ein treuer Diener. Er war der demütige Gefährte, der sein Leben gab als Lösegeld für viele. Wir erinnern uns an Markus 10. Der ließ sich nicht bedienen, sondern er gab sein Leben als Lösegeld. Er diente. Er kam, um zu dienen. Und er war ein loyaler Bote. Denn der Vater hat er ihn gesandt. Erinnert euch, als er seinen Jüngern sagte, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und er war so ein loyaler Bote. Er tat genau das, was der Vater sagte. Bis ins letzte i-Tüpfelchen war er gehorsam, ja, bis zum Tode am Kreuz. Er war ein begnadigter Tröster und er tröstet immer noch. Er war der Trost Israels und er ist auch unser Trost. Wie schrecklich wäre das Leben, wenn wir nicht wüssten, dass der Herr Jesus Christus wiederkommt. Und wir sehen das Kommen herannahen. Wir sprachen vorgestern mit unserem Bruder aus Amerika, unserem Cary Green, in einem Telefonat, in einer Konferenzschaltung. Und er sagte, Brüder, sehen wir nicht das Kommen, das Kommen unseres Herrn herannahen, wie es der Hebräerbriefschreiber in Kapitel 10 sagt. Und gerade aus diesem Grund, verlasst eure Versammlung nicht und ermutigt einander, ermahnt einander zu guten Werken. Das sehen wir. Wir sehen, wie der Tag des Herrn herannaht. Dieser Herr Jesus ist unser Tröster. Und wisst ihr was? Er ist ein perfekter Vertreter. Er ist in jeder Gemeinde vertreten. Er ist in jeder Gemeinde vertreten. Und er vertritt uns, jeden Einzelnen, bei dem Vater. Als ein Advokat und Fürsprecher zur Rechten des Thrones tritt er für mich und dich ein. Wunderbar, mehr als jeder Mensch das tun konnte. Nun, ein dem Christ ähnlicher Diener war dieser, ein diesem Christus ähnlicher Diener war Tychikus. Und heute stellen wir euch einen Christus ähnlichen Diener vor, den wir als solchen identifiziert haben in unserer Mitte. Das ist unser Olli. Man macht nicht einen Diener Gottes. Das können wir nicht. Unmöglich. Wir können keine Diener Gottes machen. Das macht Gott. Und wenn wir heute von Diakoneinsetzung sprechen, das hat Daniel vor 3 Wochen uns sehr deutlich vor Augen gemalt, was die Kriterien sind dafür, was ein Mann solchen Kalibers erfüllen muss und erfüllt, weil Gott diesen Mann vorbereitet, dann ist es immer nur durch Gott. Es ist sein Werk und wir setzen niemanden ein und machen niemanden zu einem Diakon, sondern wir stellen nur fest, was Gott gemacht hat. Es ist eine Feststellung, mehr nicht. Wisst ihr, und das nur als einleitende Worte zu dieser Diakoneinsetzung, vielleicht sollte man das Wort nochmal neu überdenken, aber als Einleitung dafür, dieses Einsetzen ist etwas, was nichts verändert in der Gemeinde. Gar nichts. Olli wird heute und morgen und nächste Woche und nächstes Jahr, weil er ein treuer Diener ist, genauso dienen, wie er das in letzter Woche getan hat. Ab heute kriegt er nicht eine doppelte Verantwortung. Oh, du bist jetzt der Diakon der Gemeinde in der Bibelgemeinde Berlin. Nein, er macht genauso weiter, weil er wesensmäßig von Gott zu einem solchen Menschen gemacht wurde. Das ist die Einsetzung. Wir als solche, die hier rundherum sind, wir Diakone und ihr als Gemeinde, übrigens, wir haben keinerlei Einwände bekommen, dass Olli kein Diakon sein könnte. Wir haben seinen Arbeitgeber angeschrieben, haben die Arbeitsstelle befragt, wie er sich dort verhält, ob er ein Vorbild dort ist. Alles ohne Makel. Ein sündloser Mensch ist er nicht, kann ich bezeugen, ist er nicht. Sind wir alle nicht. Aber ein Diener nach der Vorstellung Gottes, immer noch am Wachsen, wie ein Tychikus, der nach der anfänglichen Erwähnung aus Apostelgeschichte 20, Vers 4, bis zum Schluss für den Apostel Paulus während seines Gefängnisaufenthaltes bereit war, für Timotheus Platz zu machen. Paulus liebte diesen Timotheus. Er wollte ihn bei sich haben und Tychikus hat gesagt, okay, wenn das der Fall ist, ich gehe gerne. Ich gehe nach Ephesus. Du sollst deinen geliebten Timotheus bei dir haben. Ihr Lieben, diese Botschaft ist an uns alle. Wir alle sind als Christen Diener des lebendigen Gottes. Und wir wollen alle so dienen, wie der Herr Jesus Christus das getan hat. Das ist unser Ziel. Und dafür hat er uns manche Beispiele gegeben in dem jetzigen Leben, aber auch in der Schrift, Dinge, denen wir nacheifern können. Das wollen wir von Herzen tun. Lass uns dafür beten. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Mann, der ja nur 5-mal in deinem Wort erscheint, aber der ein ewiges Erbe hat, als ein treuer Diener, als ein geliebter Bruder, als ein demütiger Teamplayer, als ein loyaler Bote war er zuverlässig und vertrauenswürdig, als begabter Tröster war er imstande, geistlichen Zuspruch zu geben, Ermutigung zu geben und er war ein fähiger Vertreter und Repräsentant des Evangeliums. O Herr, wir bitten dich darum, mach du uns zu solchen Menschen, dass wir ein Typ wie Tychikus sind. Herr, der oftmals im Hintergrund war, nicht die Kanzel bestieg, eine Kanzel nach der anderen oder eine Botschaft nach der anderen, aber treu in dem, wozu du ihn berufen hattest. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Und wir wollen dir auch danken dafür, dass du das fortsetzt, dass du uns immer noch begabte Diener schenkst für deine Gemeinde. Oh, das bitten wir, dass wir alle als treu erfunden werden, dass wir genau dieses Ziel verfolgen, wie uns auch unser Bruder Daniel das gepredigt hat. Dieses Ziel, ein Diakon, ist es auch dein Ziel? Herr, das danken wir dir, dass wir darüber nachdenken können. Und wir bitten dich, verherrliche dich durch deine Gemeinde. Und wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du uns das beste Vorbild gegeben hast, wie wir das tun können. Dir zur Ehre und zum Lob. In Jesu Namen. Amen.